der Podcast von Sport 2000. Hier dreht sich alles um Innovationen und Visionen, Themen, die die Sportbranche bewegen. Für eine bessere Zukunft. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode von Green Vision, dem Podcast von Sport 2000. Ich bin Ralf Kerkeling, euer Host, und mit diesem Podcast möchten wir den Handelspartnern von Sport 2000 und allen Interessierten Fachwissen, Trends und Tipps für den Verkauf an die Hand geben. Außerdem möchten wir über aktuelle Trends und Entwicklungen innerhalb der Sport- und Outdoor-Branche informieren und gleichzeitig inspirieren. In den beiden letzten Episoden haben wir uns mit Fakten und Verkaufstipps rund um Schlafsäcke und natürliche Isolation im Allgemeinen beschäftigt. Hört da also auch gerne mal rein. Am besten, ihr schließt ein Abo ab, beziehungsweise ihr müsst ja gar nichts abschließen, sondern einfach nur draufklicken und abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge in Zukunft. So, und heute schauen wir genauer auf unter anderem die Designphilosophie und die aktuellen Herausforderungen bei Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft. Und dafür habe ich mir einen Gesprächspartner eingeladen. Und dann freue ich mich nun und begrüße Dr. Heiko Schäfer, den CEO von Mammut. Hallo Heiko.
Hallo Ralf, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr aufs Gespräch.
Ja, sehr schön. Super, dass du Zeit gefunden hast. In der Vorbereitung zum Gespräch mit dir ist mir ein Punkt besonders aufgefallen. Und ich finde es immer ganz charmant, den ZuhörerInnen auch mal eine andere Seite der Gesprächspartner zu zeigen. Du bist wahrscheinlich gespannt, was jetzt kommt. Ich sag mal die Stichpunkte Rage Against the Machine, Pearl Jam, also 90er Jahre Alternative Rock, also nebenbei gesagt auch meine Musik, ja. Recht harte Musik. Die Frage an dich, wie passt so harte Musik zur Ruhe in den Bergen und welche Rolle spielt Musik in deinem Leben?
Das ist jetzt echt interessant. Ich würde mich nachher interessieren, wo du meine Playlist herbekommen hast. Musik spielt erstmal vielleicht ganz kurz eine sehr große Rolle in meinem Leben. Ich interessiere mich für Musik in vielen Facetten. Das, was du jetzt gerade aufgezählt hast, also die Grunge-Zeit ist die Zeit, in der ich halt Musik sehr lebensprägend erlebt habe. Ich bin in den 90ern aufgewachsen und hatte immer ein großes Faible für handgemachte Musik. Und handgemacht natürlich dann mit einem derben Gitarreneinschlag. Wie gesagt, mit der Musik verbinde ich sehr viele positive Erinnerungen. Und was ich an der Musik, die du gerade erwähnt hast, mochte, ist, dass sie einem unheimlich viel, auf der einen Seite unheimlich viel Energie gibt, und aber gleichzeitig natürlich auch in der Zeit viel über Themen gesungen wurde, also wenn man sich die Lyrics durchliest, die Generation damals bewegt haben. Ne? Ich meine, da ging es um Themen aus dem sozialen Bereich, da ging es natürlich auch um den Umgang mit den endlichen Ressourcen der Erde, wenn man sich auch, es gab Systemkritik, wenn man sich die Texte von Rage Against the Machine durchliest, ist das ja mehr als deutlich. Und das sind Themen, die damals groß waren, die aber heute genauso groß sind. Und deswegen hänge ich dieser Musik in all ihren Dimensionen heute noch sehr hinterher. Aber Musik ist ja immer etwas, was in einem Menschen, glaube ich, auch zum gewissen Grad verschiedene Emotionen hervorrufen kann. Ne? Die Musik, die du gerade aufgezählt hast, also Grunge, handgemachte Musik, Metal, sind Dinge, die mir persönlich sehr viel Energie geben, die mich mit Energie aufladen. Genauso gibt es Musik, die ich absolut schätze, die dich vielleicht ein bisschen runterholen und zum Nachdenken bringen. Ich bin großer Radiohead-Fan als Beispiel, ne? Wie vielleicht viele andere Leute auch. Und das ist jetzt nicht unbedingt vergleichbar mit Rage Against the Machine. Aber also für mich ist Musik absolut wichtig im Leben. Ich setze mich mit Musik in vielen Facetten intensiv auseinander. Und zwar nicht nur auf der musikalischen, melodischen Seite, sondern auch mit den Lyrics. Punkt Nummer eins. Das ist auch heute noch so. Und wie passt das jetzt zu der Ruhe in den Bergen? Der Mensch ist ja nicht nur ruhig, ja, wie ich eben gesagt habe. Und deswegen finde ich es ganz gut, wenn man auch eine Möglichkeit hat, sich über Musik dann, wie gesagt, emotional wieder oder auch energetisch nach oben zu treiben. Und das ist sicherlich etwas, was viele der Musik aus dieser Zeit für mich tut. Ich gehe auch heute noch auf Festivals, ne? Also deswegen Konzerte, Festivals. Rock am Ring war ich letztes Jahr im Sommer. Das ist für mich immer noch sehr, sehr wichtig.
Ja, guck, ja, aber fand ich auf jeden Fall spannend. Verrate ich dir nachher auch, wo ich das gelesen habe tatsächlich. Genau, wir wollen aber heute leider nicht nur über Musik sprechen, würde ich auch gerne mit dir, müssen wir an anderer Stelle mal nachholen.
Ja, können wir nachholen, ja.
Wir wollen natürlich auch über das sprechen und vorrangig darüber sprechen, was Mammut ausmacht und was deine Rolle bei Mammut ausmacht. Ich würde dich gerne von daher zuerst fragen, du hast ja in deiner Karriere verschiedene Positionen bekleidet, unter anderem auch bei Adidas und bei Hugo Boss. Seit 2022 bist du nun bei Mammut. Was hat dich gereizt an dem Job bei Mammut und wo liegen eventuell Unterschiede, vor allem im Vergleich zu Hugo Boss?
Okay. Also Mammut ist, und das ist, sind jetzt die Dinge, die mich daran gereizt haben, Mammut ist ja ein Juwel in der Outdoor-Industrie und wahrscheinlich in der Sportartikelbranche insgesamt. Das ist ein 163 Jahre altes Unternehmen mit einer unglaublichen Historie. Es ist ein Schweizer Unternehmen, das Zeit seines Lebens für Qualität, Detailorientierung, Engineering, Sicherheit und Schutz stand. Und Bergsport eigentlich seit seiner frühen Historie sehr, sehr stark geprägt hat. Als ich auf die Rolle hier angesprochen wurde, habe ich mir das Unternehmen angeschaut und habe gesehen, dass es da eine Marke gibt, die viel, viel größer ist als das eigentliche Unternehmen. Und dann sieht man natürlich sofort das Potenzial. Das ist eine starke Marke mit einer hohen Kredibilität in der Outdoor-Community, mit einer hohen weltweiten Strahlkraft. Und hat eigentlich noch so viel Potenzial zu wachsen und vielen Leuten quasi Bergsport nahe zu bringen. Das habe ich gesehen. Das passte dann zweitens sehr gut mit meinen Werten zusammen. Auch, dass es halt eine Marke ist, die durch das Qualitätsversprechen, durch die Orientierung an der Langlebigkeit der Produkte und auch durch das Selbstverständnis in frühen Jahren schon sehr eng am Thema Nachhaltigkeit im weiteren Sinne dran war. Da werden wir sicherlich nachher noch drüber sprechen können. Und das passt auch zu dem, was ich gerne erreichen möchte, persönlich, oder wo ich meinen Wertbeitrag sehen kann. Und das Dritte, was mich sehr stark daran gereizt hat, das ist natürlich auch ein etwas kleineres Unternehmen. Und mit kleineren Unternehmen hat man den großen Vorteil, dass man sich sehr schnell bewegen kann. Also große Organisationen, und das ist jetzt keine Kritik an irgendwelchen Organisationen, in denen ich in der Vergangenheit gearbeitet habe, aber größere Organisationen haben immer eine geringere Veränderungsgeschwindigkeit, man hat viel mehr Abstimmungsbedarfe, man hat eine höhere Komplexität und ich mag es, Dinge schnell zu tun und schnell vorwärts zu kommen. Und das gemeinsam hier mit einer Truppe, die unglaublich motiviert ist, die brennt für die Marke, die brennt für den Bergsport, war etwas, was mich nach den ersten Interaktionen unheimlich begeistert hat und dann dazu bewogen hat, diesen Schritt zu gehen.
Mhm. Damit eine Marke erfolgreich wird, spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle. Ein paar hast du auch gerade schon quasi mit angeschnitten. Aber Design spielt auf jeden Fall eine große Rolle und natürlich die Qualität. Von daher würde ich gerne wissen, was ist die Designphilosophie von Mammut? Vielleicht verändert die sich gerade auch ein bisschen sukzessive, ein bisschen marginal. Aber vielleicht gehen wir einfach mal darauf ein. Also wie hast du die Marke kennengelernt in ihrer Designphilosophie und woran arbeitet ihr gerade in puncto Philosophie?
Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ne? Ich glaube, wenn man die Leute nach Mammut fragt und dann nach Design eindrücken, dann kommen immer relativ schnell so Dinge wie die Eiger-Kollektion, Orange und Blau und so weiter. Ne? Also da sind natürlich viele Dinge bei Leuten präsent aus der Vergangenheit. Was wir am Anfang getan haben, und das ist jetzt nicht, würde ich sagen, nicht speziell meine Leistung. Dafür habe ich natürlich ein starkes Design-Team. Ich habe einen starken Chief Product Officer, den Paul Cosgrove, der sich mit seinem Team in den ersten Monaten unserer Zusammenarbeit sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Was macht eigentlich Mammut aus als Firma? Das habe ich eben schon gesagt, es ist eine 163 Jahre alte Schweizer Firma. Und dann hat ihn das relativ schnell dazu gebracht und das Team dazu gebracht, dass man sich damit auseinandergesetzt hat, was heißt eigentlich Schweizer Design? Und das ist genau der Gedanke, den wir dann weitergetrieben haben, mal zu überlegen, was kennzeichnet eigentlich Schweizer Design, was macht das besonders und wie kann ich das dann halt auf Mammut übertragen für die Zukunft. Ja? Also das heißt, wir haben uns natürlich angeschaut, was hat Mammut in der Vergangenheit geprägt, aber wir wollten relativ schnell halt nach vorne schauen und überlegen, wie können wir dafür sorgen, dass das, was auf der einen Seite Mammut 163 Jahre lang ausgezeichnet hat, also das Qualitätsversprechen, die Qualitätsorientierung, die Langlebigkeitsorientierung, was natürlich oft sehr stark in Konstruktion mündet, dann kombiniert mit dem Kerngedanken einer Schweizer Designphilosophie, wie das nach vorne getragen werden kann. Und wir haben dafür den Begriff Resourceful Performance geprägt, Also Performance ist ganz klar, wir sind eine Bergsportmarke, bei uns geht es immer um Performance. Resourcefulness heißt ja, also eigentlich ein ressourcenschonender Ansatz, ne? Also, und das würde ich jetzt ein bisschen erklären, was das bedeutet, denn das leitet sich sehr stark aus den Grundgedanken auch der Schweizer Designs aus. Erstens geht es dabei um Minimalismus, ne? Und Minimalismus im Sinne von weniger ist mehr. Ne? Wenn man sich anschaut, was Schweizer Design eigentlich immer gekennzeichnet hat, da geht es sehr stark um das Weglassen von unnötigen Details, ne? Um den Fokus auf die ganz essentielle Funktionalität eines Produkts und damit dann auch wiederum Langlebigkeit und Qualität. Ne? Dann geht es darum, dass es um Präzision und Präzision auch gerade in der Funktionalität geht. Also das heißt, es geht nicht nur darum, jetzt ästhetisch anspruchsvoll zu sein, aber auch vor allen Dingen funktional zu sein. Also möglichst hohen Kundennutzen in der tatsächlichen Nutzung des Produktes sicherzustellen. Da gibt es jetzt zig Beispiele, die man dafür anführen kann aus der Schweizer Historie. Jeder würde natürlich sofort das Taschenmesser, das Schweizer Armeemesser anführen. Aber ob du dir Grafikdesign anschaust, Industriegüter, ne, bei Möbeln ist es dann USM Haller, was ein schönes Beispiel für Minimalismus und Funktionalität ist. Oder Geberit WC-Schüsseln, ja, also das kann man sich auch mal anschauen. Das sind ja auch Produkte, die sich dadurch auszeichnen. Bei uns würde man sicherlich auf unser lawinenverschütteten Suchgerät, den Barivox, kommen. Hohe Funktionalität durch den Fokus auf das Wesentliche. Jetzt bei uns in den neueren Kollektionen können sich die Kunden mal den Energy-Wanderschuh anschauen, der jetzt auf den Markt kommt, der das auch widerspiegelt. Was die meisten natürlich von uns kennen, ist die Eiger-Kollektion. Und die Eiger-Kollektion führen wir jetzt im Herbst, Winter 25 komplett überarbeitet wieder in den Markt ein. Also die feiert ihr in der fünften Generation, ihr 30-jähriges Bestehen. Und ist ein klassisches Beispiel dafür. Ne? Wenn man einmal überlegt, also diesen Minimalismus, Fokus auf Funktionalität und Resourcefulness, also ressourcenschonenden Einsatz, haben wir sehr stark versucht, in der gesamten Kollektion zu reflektieren. Und ich gebe ein paar sehr konkrete Beispiele dafür. Wir haben zum Beispiel also Details wie Kapuzenkonstruktion komplett überarbeitet. Dadurch, dass man dann halt Tunnelzüge nicht mehr als Tunnel hat, sondern teilweise außen führen, man kann es damit besser reparieren. Wir haben Reißverschlüsse so konstruiert, dass sie besser repariert werden können. Wenn zum Beispiel Athleten mit der Kollektion in den Bergen auf einer Expedition sind und man hat ein Problem mit dem Reißverschluss, kann der Athlet das jetzt teilweise selbst reparieren. Wir haben Repair-Kits hinzugefügt für die wesentlichen Teile, wo man also selbst Risse oder ähnliche Themen, die man auf einer Expedition hat, reparieren kann. Also sehr viel Attention to Detail, sehr viele teilweise auch einfachere Konstruktionen, wo man gesagt hat, da kann man eine Designlinie vielleicht einfach weglassen und das Produkt mit weniger Schnitten und weniger Schnittresten konstruieren, dadurch ressourcenschonender konstruieren, gleichzeitig aber halt auch reparierbarer halten. Das ist in dieser Kollektion, glaube ich, sehr, sehr schön reflektiert. Im Endresultat, wenn man sich das anschaut, ist die Kollektion, ich glaube, 21% weniger CO2-intensiv in der Herstellung. Ja? Bei meiner Meinung nach immer noch sehr hohem, wahrscheinlich sogar deutlich höherem Athletennutzen, Kundennutzen, in tatsächlichen Einsatz im Berg. Als ein Beispiel.
Ja, da hast du jetzt ganz, ganz viele Sachen schon angeschnitten. Da gehen wir gleich im Detail nochmal drauf ein. Da wir auch Auszubildende haben aus dem Sportfachhandel, würde ich gerne auf den Ursprung der Eiger Extreme Serie nochmal eingehen. Denn die wurde ja 1995 quasi ins Leben gerufen, wurde sie auf den Markt gebracht. Und es gab so ein einschneidendes Erlebnis, das war 99, da wurde die Eiger Nordwand durchstiegen und es wurde mit dem Schweizer Fernsehen begleitet. Und diese orangene Farbe, konnte man natürlich auch quasi von weiter Ferne noch verfolgen. Ja. Und das war tatsächlich für die Eiger-Kollektion ein tatsächlich entscheidender Schritt für den Erfolg, oder?
Also ich glaube, natürlich ist die orangene Farbe, oder auch die Kombination dann aus Blau und Orange, ist halt das, wofür Eiger steht. Ne? Das kennen die Leute, das gibt es seit Beginn der Kollektion, 94, 95, also Winter 94, 95, seit der Einführung. Das ist auch das, was wir heute noch weitergetragen haben, natürlich. Und es hat mal ein Athlet, als ich mich darüber mit ihm unterhalten, aber der hat das sehr schön formuliert, ja. Der dann sagte, natürlich möchte ich, oder wollen wir als Athleten immer Farben, die stark sind, ne? Wir sind teilweise, wenn wir in solchen Durchsteigungen dann verfolgt werden vom Fernsehen, Video, technisch aufgenommen werden, sind wir halt gut sichtbar. Und für mich persönlich, er hat, sorry, wenn ich das so explizit mal wiedergebe, der hat sehr krass gesagt, wenn ich in einer Lawine stecke und nur noch meinen Arm schaut raus, dann hätte ich gerne, dass der orange ist. Ja? Also das hat ja auch ein sicherheitsrelevantes Kriterium. Am Ende des Tages ist ja das Versprechen von uns als Marke und auch von dieser Kollektion im Speziellen, dass wir Athleten und Bergsportler warm, trocken und sicher halten wollen. Und da spielt natürlich diese Farbgebung eine gewisse Rolle. Für diejenigen, die dann die Eiger-Kollektion vielleicht nicht in diesem klassischen Use-Case tragen wollen, gibt es die natürlich auch in Schwarz und es gibt sie auch klassisch in Blau. Aber für die Athleten, die den Einsatz im Extrembereich wollen, da ist es klar, dass die Signalfarben eine große Rolle spielen. Es gibt genug andere Brands, die das mittlerweile kopiert haben. Ja, also auch wenn man sich heutzutage auf den Skipisten umguckt, dann wird man sehen, da gibt es jede Menge andere Brands, die diesen Farbton gerne aufnehmen. Das können wir keinem verbieten, aber wir sind stolz darauf, dass wir unter den ersten waren, die es eingesetzt haben.
Mhm. Dann hast du einen weiteren Punkt angesprochen und das nennt man Design to Repair. Das ist im Moment aktuell sehr, sehr wichtig, auch im Rahmen von verschiedenen EU-Gesetzgebungen, die jetzt auf alle zukommen, auf Hersteller, aber auch auf den Handel. Und Design to Repair beinhaltet die Reparierbarkeit, die leichtere Reparierbarkeit von Produkten. Und ihr habt das ja teilweise sehr schlau gelöst durch mehr, also durch Minimalismus, also teilweise auch weniger Reißverschlüsse. Ja. Was beinhaltet das noch weiter? Vielleicht gehen wir da nochmal auch im Grundgedanken eines Designs drauf ein.
Mhm. Ja, ich glaube, das Schöne ist ja heutzutage, dass du einen Designer nicht mehr zu irgendwelchen Überlegungen in dem Kontext unbedingt erziehen musst. Die Leute werden ja Gott sei Dank heute schon auch in der Hochschule daraufhin ausgebildet, dass man diese Gedanken direkt mitnimmt. Also insofern sind wir da jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt derjenige, der irgendwelche Barrieren durchbrechen muss, sondern helfen Leuten einfach ihren Job besser zu tun. Ne? Aber am Ende des Tages geht es halt immer darum, möglichst wenig Materialmixe zu haben, dass du unterschiedliche Komponenten miteinander kombinieren musst, dass du Konstruktionen hast, wenn beispielsweise ein Reißverschluss ist ein klassisches Beispiel, ne? Wenn du dann siehst, dass du den teilweise so verarbeitet hast, dass du ihn nur durch mühsames Herausschneiden wieder reparieren kannst, das willst du natürlich vermeiden. Grundsätzlich eigentlich an Produkten versuchen wir weniger mit Bonding zu arbeiten, also mit Verklebung von Teilen, sondern eher mit klassisch Nadel und Faden. Weil das viel, viel einfacher ist natürlich dann später in der Reparatur von Teilen. Und das ist ja das, was wir alle, auch wenn wir dann über einen CO2-Footprint der Branche wollen, ist ja das, was wir eigentlich alle wollen, dass wir in diesen Zyklus reinkommen und Konsumentinnen und Konsumenten ihre Produkte mehr reparieren lassen. Und wie gesagt, da geht es eigentlich immer um die Reduktion von Teilevielfalt am einzelnen Produkt. Und Teilevielfalt hast du auf der einen Seite weniger Materialien, weniger komplexe Schnittmuster, dann vermeidest du auch in der Produktion schon von vornherein Ausschuss, wenn du weniger Schnitte oder Schnittteile hast, die du miteinander verarbeiten musst. Und da, wo du kannst, halt auf Technologien in der Verarbeitung zu setzen, die leichter wieder aufzutrennen und zu reparieren sind. Und das hatte ich eben gesagt, Verklebung versus Nähen als Beispiel. Da gibt es noch tausend andere. Bei Rucksäcken hast du dann beispielsweise eine klassische Sollbruchstelle sind diese Buckles, ne, mit denen du halt dann Verschlüsse, also Klickverschlüsse als Beispiel, wenn du die aus Plastik hast, wenn die unter Druck kommen, können die teilweise halt, oder auch über die Zeit, wenn die altern, können die leichter zerbrechen. Da versuchen wir mittlerweile auch eher auf Metallteile zu gehen und einfachere Konstruktionen, damit du nicht immer jetzt einen kompletten, also komplette Gegenteile auswechseln musst, sondern vielleicht nur noch eins von den beiden. Das sieht man in unseren neuesten Rucksäcken und gerade bei der Eiger-Kollektion, glaube ich, auch schon sehr gut, dass wir versuchen, da auch dann nicht nur über ein Apparel-Teil zu reden, sondern auch direkt über Rucksäcke und viele andere Dinge.
Ein Teil davon sind auch Schnittreste, ja. Und die Art und Weise, wie Materialien verarbeitet werden. Da habt ihr ja für euch auch eine neue Methodik entwickelt, wie mit Schnittresten zum Beispiel umgegangen wird, oder?
Da redest du jetzt unter anderem über Loop Insulation oder?
Ja, zum Beispiel.
Ja, also ich meine, was wir, ich nehme jetzt mal einen Schritt zurück, nicht nur Schnittreste, sondern eigentlich Produktionsreste oder auch teilweise Post-Consumer Waste, wie man so schön sagt, also Reste quasi nach dem Konsumenteneinsatz. Das ist ein klassisches Beispiel bei uns, wäre jetzt beispielsweise das Kletterseil. Ne? Ein Kletterseil bei uns ist das CO2-intensivste Produkt, das wir haben. Ja? Ist unheimlich energieintensiv, ein Kletterseil herzustellen, durch die Rohmaterialien, die du da verwendest, mit Polyamid und vielen anderen Komponenten. Du hast einen speziellen Produktionsprozess, der sehr aufwendig ist. Und wir haben uns intensiv Gedanken darüber gemacht, was können wir eigentlich tun, um einerseits den Ausschuss, den du in der Produktion hast, aber gleichzeitig halt auch dann die Seile, die end of life sind, also bei der Konsumernutzung, dass wir die sinnvoll wiederverwenden können, weil da so viel CO2 gebunden ist in dem Produkt. Und was wir da unter anderem gemacht haben, ist, dass wir nach einer ersten Pilotierung, haben wir zum Beispiel versucht, aus diesen Seilresten T-Shirts herzustellen, ne? Also die quasi die Materialien einzusammeln, zu verwenden. Dann haben wir erstmal Workout-Tees, also athletische T-Shirts genutzt. Das hat gut funktioniert. Und dann sind wir einen Schritt weiter gegangen, weil das natürlich dann eher ein geringerer Materialeinsatz war. Haben gesagt, wie können wir das dann noch weiter nutzen und haben das in der Isolationsjacken-Reihe genutzt, indem wir versucht haben, das, was früher eine klassische Daunenjacke war, jetzt ersetzen durch eine Jacke, die als Füllmaterial halt recycelte Seilreste nutzt. Ne? Die Technologie nennen wir Loop Insulation. Ja? Und das hat sich witzigerweise relativ schnell vom Start weg, weil das auch die Senderjacke ist das bei uns, kann man mal nachschauen. Das ist ein sehr schönes Produkt, sieht sehr gut aus meiner Meinung nach, hat gutes Kundenfeedback bekommen, hat sich relativ schnell zu einem Bestseller entwickelt. Ne? Also insofern sind wir froh, dass wir das tun konnten, dass wir das Seil direkt als sehr CO2-intensives Produkt weiterverwenden können. Woran wir jetzt arbeiten, ist dann quasi nicht nur Downcycling, sondern wirklich echtes Recycling, dass wir aus Seilresten auch wieder Seile herstellen können. Das ist natürlich ein sicherheitsrelevantes Produkt, das braucht ein bisschen mehr Arbeit. Da sind wir im Moment sehr eng mit Partnern dran, hoffen, dass wir da auch einen Schritt weiterkommen können. Das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, ne?
Ja, diese ganzen Sachen wurden ja zum Beispiel auch durch den ISPO Award mehrfach honoriert, eure Bemühungen in der Richtung. Mhm. Ja, und wo eine Fachjury sich ja auch intensiv damit beschäftigt hat, was ist jetzt wirklich Innovation? Und ihr hattet in den letzten Jahren auf jeden Fall einen sehr, sehr hohen Innovationsgrad. Das kann man ja verfolgen. Also es wird auf jeden Fall ja auch gesehen und es wird honoriert an der Stelle. Ich würde ganz gerne nochmal kurz zu der Alga Extreme Kollektion zurückgehen und dich fragen. Es ist ja quasi so ein Leuchtturmprojekt seit vielen Jahren. Also da wird das Beste im Besten verarbeitet so. Und meine Frage wäre, leitet ihr von da aus dann verschiedene Sachen ab auf andere Kollektionen? So profitieren andere Kollektionen davon?
Ja, natürlich. Ne? Ich meine, das ist so, ich sag mal so schön, aus der Raketenforschung direkt auf meinen Alabasterkörper. also na klar, ne? Ich glaube, das ist ja jetzt nicht nur bei uns so, sondern das machen viele Unternehmen so, wenn du in der Automobilindustrie schaust. Eine Mercedes fängt ja auch an, Dinge bei der S-Klasse zu pilotieren oder einzusetzen und dann wird es quasi runterkaskadiert dann bis zur A-Klasse irgendwann. Und genauso machen wir das natürlich auch. Also Dinge werden vielleicht am Anfang, das ist ja ein mehrjähriger Entwicklungszyklus für die Eiger-Kollektion gewesen, da haben wir wirklich Jahre dran gearbeitet, sehr intensiv mit Athleten, das Produkt getestet in verschiedenen Prototypenstadien auf Grönland, wir haben es in Pakistan getestet, natürlich in der Schweiz und so weiter. Und diese verschiedenen Elemente, teilweise auch Taschenkonstruktionen, wie gesagt, die Kapuzenkonstruktionen, die wir genutzt haben, die fließen dann natürlich erstmal in deinen, also Pinnacle Product, wie man so schön sagt, also die Spitze deiner Sortimentspyramide ein und werden dann natürlich auch runter kaskadiert auf andere. Du findest das teilweise schon bei dem, was ich eben genannt habe, diese Konstruktion für die Kapuze, damit die reparierbar ist, findest du teilweise schon in Modellen, die natürlich dann deutlich auf kommerzielleren Preispunkten sind, runtergebrochen, weil wir gesagt haben, das muss dann nicht exklusiv sein für eine Zeit, für eine Eigerlinie. Aber natürlich ist es so, dass wir das, was wir an Erkenntnissen in der Vorausentwicklung haben. Wir haben auch unter anderem eine komplett neue Konstruktion für Wärmekammern, also Daunenkonstruktionen in der Eiger-Kollektion entwickelt. Die wird dann natürlich auch weiter runter kaskadiert. Es gibt quasi eine Logik, wo wir sagen, das wird jetzt lanciert mit Eiger und dann wird das über die Zeit natürlich, wenn wir dann sehen, dass es auch gut performt, dann entsprechend runter kaskadiert.
Mhm. Und habt ihr als Unternehmen und mit den Designern immer eine Chance, an euren eigenen Materialien zu arbeiten? Und du hast ja schon gesagt, recycelte Verfahren oder mit recycelten Fasern zu arbeiten. Was aber immer wieder eine große Rolle spielt, sind halt Ingredient Brands. So, wenn zum Beispiel mal Gore-Tex oder Polartec, Reco, mit denen ihr arbeitet. Wie sucht man diese Materialien aus, so dass sie euch auch in dem nachhaltigen Prozess weiter unterstützen? Und wie ist da die Zusammenarbeit mit den Partnern?
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, ne? Also Langlebigkeit der Produkte und das Qualitätsversprechen, das wir als Marke haben, ist ja prägt uns, wie gesagt, schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, ne? Und wir sehen das jetzt auch teilweise in unseren eigenen Werkstätten. Wir reparieren ja Produkte auch in unseren eigenen Werkstätten. Da kommen ja Produkte zurück für Reparaturen, die sind 15, 20 Jahre alt. Ich freue mich dann immer, wenn ich da ab und zu mal durchlaufe und dann wirklich so ein Heritage-Piece da sehe, das vielleicht 20 Jahre alt ist, und teilweise schreiben die Leute dann auch Briefe dazu, wo das überall schon war und so weiter. Das ist ja toll. So, und das wollen wir natürlich auch so bewahren, ja. Und das, die Orientierung daran treibt natürlich dann, wie du sagst, auch die Auswahl der Partner, mit denen du zusammenarbeitest, für Komponenten, für Materialien. Jetzt muss man dazu sagen, dieser Bereich der Partner, ich nenne es jetzt mal der Premium-Partner für Komponenten und Materialien, ist ja jetzt nicht unendlich komplex in unserer Branche, in der Outdoor-Industrie, wenn ich das mal so ein bisschen despektierlich sagen darf, das ist ja quasi ein Oligopol. Ne? Da gibt es ja nicht so viele. Aber natürlich ist es uns dann wichtig, dass wir in dem Bereich der Premium-Partner auch wirklich mit den Besten arbeiten. Ne? Du hattest sie eben schon gesagt, WL Gore, ne? Für Gore-Tex, Polartec, Pertex, Reco teilweise auch als Partner. Und dann verschiedene Partner für sicherheitsrelevante Produkte. Für uns seit langer Zeit halt ein stabiles Set von Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, mit denen wir auch sehr, sehr eng zusammenarbeiten an der Entwicklung von Produkten. Die sind quasi dann Teil des Teams, ne? Wenn wir sagen, wir wollen die nächste Eiger-Generation entwickeln, dann ist das ein mehrjähriger Entwicklungsprozess, wo wir uns auch mit diesen Partnern total eng austauschen und die Teil des Testings sind, ne? Also insofern ist das auf der einen Seite natürlich wichtig, weil du, wie gesagt, das Qualitätsversprechen aufrechterhalten willst, dass du ja auch gemeinsam abgibst gegenüber dem Konsumenten. Und viele von denen haben es ja auch tatsächlich geschafft. Du hast eben ja selbst gesagt, Ingredient Branding, haben es ja auch tatsächlich geschafft, sich selbst eine Marke aufzubauen für Konsumenten. Also insofern ist das sehr eng und das ist gut so und das wollen wir auch so bewahren. Auf der anderen Seite kann man natürlich immer argumentieren, wenn ich jetzt ganz hart den Betriebswirtschaftler raushängen lasse, du hast natürlich ein überschaubares Set an Wettbewerbern in diesem Feld und das beschränkt vielleicht manchmal etwas die Konkurrenz dieser Partner untereinander. Nichtsdestotrotz sehe ich das eher als wichtig, dass man hier eine langfristige, stabile Partnerschaft hat, denn am Ende des Tages wollen wir ja alle dasselbe erreichen und das ist für den Konsumenten ein möglichst gutes Produkt bauen.
Jetzt kursiert öfter so die Meinung, dass die gerade die neuen Materialien nicht so gut performen. Wie ist deine Meinung dazu?
Hast du ein konkretes Beispiel im Kopf?
Nö, aber man hört ja immer wieder mal, wenn jetzt neue Jacken rauskommen mit recycelten Fasern und so weiter und mit den neuen auch Membranen und so weiter, dass die Performance halt nicht gleichzusetzen ist so. Meine Meinung dazu ist, dass es mittlerweile einen Standard hat, der halt auf jeden Fall gut performt. So, aber wie ist deine Haltung dazu und wie ist deine Meinung, was ist Erfahrung?
Also ich glaube, du hattest jetzt in den letzten 2-3 Jahren, hattest du gerade im Membranbereich, gerade bei sehr großen Spielern, einige Technologie-Transformationen, würde ich mal sagen, ne? Wo man sich von einer alten Membrantechnologie verabschiedet hat und eine neue hochgefahren hat. Die war jetzt zwar nicht neu für die Welt, aber neu für diesen Partner. Und da ist meine Wahrnehmung, ohne da jetzt Insights aus der Firma zu haben, die zu tief gehen, war meine Wahrnehmung, dass es da durchaus in der Transformation Schwierigkeiten gegeben hat. Aber das ist, glaube ich, bei jedem Produktionsanlauf so, dass man Themen hat, die man in der Vorserienphase sieht, identifiziert und dann ausmerzen muss, ne? Also insofern würde ich sagen, sehe ich auf... gibt es diese Anlaufthemen immer wieder, aber das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, da gibt es einen roten Faden, dass durch den Einsatz von nachhaltigeren Materialien oder durch den erhöhten Einsatz von Rezyklat es zu signifikanten Qualitätseinbußen kommen würde. Ich weiß es aber, dass das nicht naturgegeben ist, ne? Also auch aus meiner früheren Historie Auch bei Bosch schon haben wir uns sehr intensiv halt mit Rezyklat eher von organischen Fasern auseinandergesetzt. Und das ist nicht trivial. Ne? Also Faserlänge ist da immer ein limitierender Faktor. Wie schnell kann eine Faser brechen und. Also da gibt's ja verschiedene völlig nachvollziehbare Risiken, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Ich bin aber ziemlich sicher, dass die gesamte Branche sich ja mit dem Thema auseinandersetzt, auch die ständige Qualitätsverbesserung bei rezyklatbasierten Produkten immer weiter fortschreiten wird. Ne? Und fairerweise muss ich ja auch sagen, da haben wir auch mit einem Partner schon eng daran gearbeitet, und es gibt ja mittlerweile erste gute Indikationen dafür, dass gerade Alternativen zu polybasierten Stoffen immer besser verfügbar sind. Ne? Also wenn man sich PE-basierte Produkte anschaut, da gibt es mittlerweile ja Alternativen. HiQ ist eine Company aus der Schweiz, die mit ihrer Ionic Fiber ja was auf den Markt bringt, was quasi auf organischem Material basiert und hoffentlich irgendwann mal dazu taugen wird, halt skalenbasiert auch tatsächlich PE-basierte Fasern zu ersetzen.
Ja, ja, organische oder biobasierte Fasern ist ein großes Thema. Das andere sind natürliche Fasern, Sprichwort Daune zum Beispiel, ja, oder Wolle. Wie sieht da euer Sourcing-Prozess aus? Habt ihr das in den letzten Jahren angepasst, beziehungsweise arbeitet ihr da auch mit festen Partnern zusammen?
Ja, jetzt natürlich, ne? Also ich meine, natürlich haben wir da feste Partner, und jeder Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, unterliegt denselben Kriterien, ne? Und denselben Zertifikatsanforderungen. Also insofern hast du natürlich auf der einen Seite möglichst viel Interesse an einer stabilen Beziehung zu einem Partner, auf der anderen Seite wirst du jeden Partner ständig darin gehen, überwachen, ob er sich auch weiterentwickelt und immer verantwortungsvoller agieren kann. Bei organischen Fasern, wenn du dann auf Wolle kommst, also wir folgen halt einem Responsible Wool Standard, ne, Responsible Down und so weiter. Das sind natürlich alles Standards, denen wir absolut folgen. Da haben wir jetzt nichts in unseren Anforderungen, würde ich mal sagen, verändert, weil wir diese Standards schon länger in place hatten. Aber natürlich monitoren wir die Partner dahingehend, dass das auch entsprechend eingehalten wird.
Du schneidest dann also Zertifikate auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Da habe ich eine Folge zu gemacht, zu den verschiedenen Zertifikaten. Könnt ihr also gerne auch mal reinhören. Dann habt ihr da nochmal quasi eine Aufstellung für euch, auch wenn ihr im Verkauf seid, dass ihr euch ein bisschen informieren könnt, was gibt es für Zertifikate, was ist wann vielleicht auch wichtig. Zum Beispiel bei Mammut, ihr seid bei der Fair Wear Foundation schon lange, ja, ist also ein Sozialstandard, sage ich jetzt einfach mal abgekürzt. Ne? Dann gibt es Blue Sign, der für eine chemikalienfreie Produktion steht. Frage an dich aber, ist das wichtig auch für den Handel? Haben zum Beispiel Konsumenten das als quasi gutes Zertifikat erkannt? Habt ihr da eine Rückmeldung? Kriegt ihr da Rückmeldung?
Kriegen wir. Ich finde es übrigens total wichtig, dass wir über dieses Thema hier sprechen. Ne? Also ich meine, wir brauchen den Handel gerade wenn wir ein erklärungsbedürftiges Produkt haben, brauchen wir den Handel und fachkundigen Handel natürlich auch Konsumenten bei ihrer Auswahlentscheidung zu helfen. Deswegen ist es total wichtig, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Handel mit diesen Themen sehr intensiv auseinandersetzen. Wenn du mich fragst, wie wichtig ist das für Konsumentinnen und Konsumenten, dann würde ich sagen, zunehmend wichtiger. Ja, und es gibt einen immer höher werdenden Anteil von Konsumentinnen und Konsumenten, die sich damit auseinandersetzen. Und dann gibt es natürlich gerade diese Siegel, die du angesprochen hast, Fair Wear Foundation, Blue Sign, die sind vielleicht teilweise mittlerweile so etabliert, dass Konsumenten damit was anfangen können. Was allerdings ein großes Thema ist, und das ist, glaube ich, ein branchenweites Phänomen, dass wir noch nicht in der Lage sind, ein recht einfaches, intuitives Raster quasi zu haben, dass es für einen Konsumenten sofort auf einem Hangtag einfach macht, einzuschätzen, wie gut ist dieses Produkt jetzt eigentlich aus einer Sustainability-Sicht. Ne? Und da macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, wenn sich ein einzelner Händler oder auch eine einzelne Brand irgendein Raster überlegt, sondern das muss ein Industriestandard sein. Der muss auch nicht nur Sportartikel betreffen, sondern idealerweise die komplette Modebranche. Und es muss vereinheitlicht werden, und das ist was man nur auf einer Verbandsebene, auf einer sehr übergeordneten Ebene, dann auch in einem gemeinsamen Angang mit dem politischen System lösen kann. Ich glaube, da sind wir noch nicht. Und ich glaube, wir machen es Konsumentinnen und Konsumenten heutzutage noch nicht ganz einfach damit, ne? Aber die, die du gerade aufgezählt hast, die haben sicherlich eine gewisse Signalwirkung. Das war aber nicht der Grund, warum wir da uns da engagiert haben. Ich meine, du hast es eben gesagt, bei der Fairwear Foundation sind wir seit 2008 Mitglied. Da waren wir, glaube ich, in der Outdoor-Branche schon früh dabei. Und die Outdoor-Branche war wiederum früher dabei als manch anderer. Ne? Also das ist einfach für uns, das ist the way we do business. Ja. Mhm.
Aber man muss es ja trotzdem erwähnen. So, ne? Also ja. Das ist auch wichtig, dass Marken mit dabei sind. Was ja helfen könnte bei der Transparenz für Konsumenten, ist der Produktpass, der eingeführt werden soll, eingeführt wird gerade aktuell. Da gibt es ja verschiedene Herausforderungen. Jetzt nicht nur für den Handel, der muss sich auch intensiv damit beschäftigen und sich Informationen von den einzelnen Herstellern holen. Wie unterstützt ihr den Handel in der Transparenz der Informationen, und es ist ja auch eine Herausforderung für euch, zum Beispiel auch in der Online-Darstellung, ne?
Ja, da kann ich dir noch keine fertige Antwort geben. Mhm. Ja, das ist ein Thema, was absolut nicht trivial ist. Mhm. Absolut nicht trivial. Und ich mache mir auch ein bisschen Sorgen, wie das Ganze dann einerseits regulatorisch ausgestaltet wird und zweitens, wie das aber dann halt auch realisierbar ist für die einzelne Marke. Vielleicht ganz kurz auch für die Hörer zum Hintergrund. Du musst dir ja überlegen, wenn du in einem digitalen Produktpass halt Auskunft darüber geben willst, wo kommen Komponenten eines Produktes her und so weiter und so fort, da fächert das Ganze relativ schnell auf. Ne? Also vielleicht nochmal, ich weiß nicht, sag mir, ob man das mal kurz erklären sollte.
Auf jeden Fall.
Wenn wir ein Produkt herstellen, kommt das normalerweise, machen wir das ja mit einem Partner, also Endfabrikathersteller, ne? Fertigwarenhersteller zusammen. Das ist ein sogenannter Tier-One-Hersteller. Tier 1, also Ebene 1. Dann gibt es wiederum viele Tier-2-Hersteller, die einzelnen Materialien, Stoffe, Reißverschlüsse, Garne und so weiter zum Nähen für ein Produkt anbieten. Die wiederum beziehen dann Einzelkomponenten bei Tier-3-Herstellern. Und dann gibt es noch Tier 4, die dann irgendwie Rohwaren herstellen. Du kommst ja am Ende des Tages beispielsweise von einer Baumwollfarm dann über eine Spinnerei, ne, also oder gewaschen, Spinnen und so weiter. Dann wird daraus irgendwann etwas gewebt und so weiter. Kommst du dann immer hoch in der Kette, immer weiter hoch. Und die große Herausforderung wird dabei zu bestehen, dass man pragmatisch dabei ist, auf welche Ebene man runtergehen kann. Denn nicht jeder Hersteller oder jede Marke wird in der Lage sein, bis auf Tier 4 oder Tier 5 runterzugehen und da wirklich klar nachzuweisen, wo ein Produkt eigentlich herkommt, ja, oder wo die Rohwaren herkommen. Und ich glaube, die Balance zu finden zwischen einer Aussage darüber, dass das Produkt in der Wertkette weitgehend normkonform hergestellt wurde, aber gleichzeitig die kleineren Marken auch wie uns nicht damit zu killen, dass man hier Detektivarbeit in der Wertkette leistet, die quasi nicht mehr abbildbar ist, ist eine große Herausforderung. Also insofern habe ich einen gesunden Respekt vor dieser Verantwortung. Das ist jetzt aber eher unser Problem. Das ist nicht das Problem des Handels. Ja?
Ich glaube, dass für den Handel ist schon das Problem da, dass sie ja auch verpflichtet sind, sich Informationen zu holen. Und so die Erfahrung ist im Austausch innerhalb der Branche, ist, dass alle gerade so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Panik haben, aber sich auf jeden Fall, wie du es sagst, halt irgendwie mit Respekt, aber in vielleicht noch einer zu langsamen Geschwindigkeit bewegen, auch weil man teilweise nicht weiß, wie man sich bewegen soll an der Stelle. Aber auf jeden Fall ist es ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also auch alle Händler und Händlerinnen, die jetzt gerade zuhören. Ja, also wir werden das weiter begleiten und immer wieder nachfragen, wo es an dieser Stelle steht. Ja, danke auf jeden Fall für den Einblick. So, möchtest du noch was ergänzen
dazu? Ja, ich glaube, da würde ich vielleicht noch ein Thema hinterher schieben. Ja. Es gibt viel Diskussion im Moment auch auf EU-Ebene um diese Green Claims Initiative. Ne? Also wenn du das dann wiederum, das eine ist ja quasi Nachverfolgbarkeit in der Wertkette, wo kommt etwas her? Das zweite ist dann natürlich auch, wie beschreibst du etwas? Ne? Wo es dann darum geht, dass du natürlich dann auch vermeidest, irgendwie einen Claim aufzustellen über die Nachhaltigkeit eines Produkts, der nicht klar ist. Und das ist auch wiederum dasselbe. Ne? Natürlich wollen wir Greenwashing absolut vermeiden und auch sanktionieren, wenn das vorliegt. Gleichzeitig haben wir jetzt teilweise interne Diskussionen darüber, wo dann Produktmanager, das sind ja dann Leute, die arbeiten seit ein paar Jahren im Job, ne? Die haben irgendwann Textilingenieurstudium hinter sich, die werden auf einmal, setzen die sich damit auseinander als Linguisten quasi, wie darf ich jetzt etwas formulieren, ja, weil ich natürlich vermeiden möchte, dass die Firma irgendwann rechtlich Potenzial in eine Grauzone kommt, ne? Also was genau darf man sagen? Teilweise ist das schon surreal, auf welcher Detailebene wir uns jetzt hier Gedanken darüber machen, und das ist auch wiederum für mich die feine Balance zwischen das Richtige erreichen zu wollen, aber dann regulatorisch sehr stark auf eine Detailebene runterzugehen, wo du quasi eine komplette Branche auf einmal beschäftigst mit Themen, die eigentlich nicht ihr Kerngeschäft sein sollten. Und der gesunde Menschenverstand kann ja manchmal schon reichen, dafür zu sorgen, dass Leute eine ungefähre Idee haben, was man sagen kann über ein Produkt und wo es ein unsubstantiated claim ist, also ein Claim, der nicht gerechtfertigt ist.
Ja, das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Da gibt es eine ganze Liste, eine unendlich lange Liste, genau, an Worten, ja, die, wo drüber diskutiert wird, ja, noch teilen. Das beinhaltet unter anderem auch das Wort grün. Ja, also da wird es dann irgendwann, denkst du so, ja, also bin ich auch mit dabei, da sollte man vielleicht mit ein bisschen Fingerspitzengefühl rangehen, genau.
Fingerspitzengefühl oder AI, ne?
Ja, oder AI, genau. Was mich mal interessieren würde, Mammut ist ja eine Schweizer Firma, wie gelten denn die Regeln für euch in der Schweiz? Also, oder wie denkt ihr dann einfach global, weil ihr eine globale Marke seid und EU-weit, oder unterscheidet ihr da?
Also die Schweiz, und ich darf das, glaube ich, sagen, weil ich als Deutscher ja in der Schweiz arbeiten darf und auch größtenteils da lebe. Die Schweiz auf der einen Seite ist natürlich sehr stolz auf das, was in der Schweiz passiert, und hat auch viele Themen, die schweizspezifisch sind. Aber ich war vor 3 Wochen auf Einladung von Parlamentarierinnen auf einer Veranstaltung in Bern, wo wir über das Thema Klimaschutz geredet haben. Also das heißt, da haben Politiker CEOs eingeladen und wollten deren Meinung hören über Klimaschutz in der Schweiz. Also wir haben sehr stark darüber geredet, was muss die Schweiz in der Schweiz tun, um das Thema Klimaschutz stärker zu pushen. Punkt Nummer 1, erstens fand ich super, dass man da Wirtschaftsvertreter einlädt und versucht zu verstehen, was beschäftigt die eigentlich und was können wir als Politiker daraus lernen für unsere Arbeit. Das finde ich nicht naturgegeben, Klammer auf, auch nicht in Deutschland oder vor allen Dingen nicht in Deutschland. Punkt Nummer 2, was in dem Austausch relativ schnell klar wurde, und das haben dann auch Politiker später zurückreflektiert, die Schweiz lebt natürlich nicht auf einer Insel. Ja? Im Gegenteil, sie ist eingebettet in die EU. Die größten Handelspartner sind innerhalb der EU. Und man denkt zwar oft über das nach, was in der Schweiz passieren muss, aber am Ende des Tages ist man so verwoben mit einer globalen Handelslandschaft und dann auch gerade mit einer EU als Institution, dass man immer eigentlich darüber nachdenkt, was müssen wir leisten, um halt wettbewerbsfähig in diesem Kontext zu sein. Ne? Mhm. Also deswegen orientiert sich auch im Falle solcher Themen die Gesetzgebung innerhalb der Schweiz natürlich immer sehr stark daran, was passiert eigentlich auf EU-Ebene. Mhm. Und das war auch ein Thema, was wir da sehr, sehr intensiv diskutiert haben, was dann auch am Ende des Tages klar ist, dass wir natürlich hier eigentlich eher Pionier sein wollen in der Schweiz, aber dass wir uns genau anschauen, was innerhalb der EU passiert und teilweise auch, was in den USA passiert, weil die USA halt auch ein großer Handelspartner der Schweiz sind.
Okay, wo jetzt gerade europäische Unternehmen weiterhin mit beschäftigt sind, ist halt so die Aufstellung ihres CO2-Footprints, Thema Dekarbonisierung. Das geht ja in die Tiefen des Unternehmens rein, welches Fahrzeug, Fahrrad etc. so, ja. Natürlich dann die Produktion, ganz, ganz klar. Und natürlich ist es so, dass in einer Produktion CO2 entsteht. Das will ja auch gar keiner leugnen. Nun habt ihr aber auch bestimmte Schritte unternommen, um euren CO2-Footprint zu senken. Und das sind ja auch Sachen, die bekommt man nicht immer mit. Deswegen würde ich gerne auf 2 Sachen eingehen. Das einmal ist die Logistik und das andere sind Verpackungen. Vielleicht kannst du da mal gerade so einen kleinen Überriss geben, was da bei euch passiert ist.
Also vielleicht ganz kurz nochmal, um uns ein bisschen darzustellen. Mammut hat einen CO2-Footprint, der wird ja dann aufgeteilt in sogenannte Scopes, ne? Also Scope 1 ist das, was wir direkt verursachen. Ne? Scope 2 ist dann, wenn du noch ein bisschen Business Travel und so weiter mit hinzuziehst. Und Scope 3 ist das, was in der in der Produktion unserer Produkte passiert. Ne? Also upstream quasi dann Produktion und die Vorstufe für die Rohmaterialien, für die Produkte und so fort. Was wichtig, glaube ich, zu verstehen ist, ist bei Mammut, dass 98% unserer gesamten CO2-Emissionen aus Scope 3 kommen. Das heißt, 98% des Footprints, den Mammut als Company verursacht, findet statt durch die Herstellung der Rohmaterialien für unsere Produkte und durch die tatsächliche Herstellung der Produkte, die wir verkaufen. 2% unseres CO2-Ausstoßes sind getrieben durch das, was wir selbst tun. Also die Glühbirnen, die wir im Büro haben, wie wir zur Arbeit fahren mit dem Fahrrad oder mit dem Elektrofahrzeug oder sonst wie. Also deswegen ist, glaube ich, auch relativ wichtig zu verstehen, natürlich setzen wir Energie darauf, da in Scope 1 und 2 unsere Dinge zu tun, die wir tun können. Da gebe ich gleich ein paar Beispiele. Aber der mit Abstand größte Anteil unserer Energie konzentriert sich darauf, die 98% zu adressieren, die in der Herstellung der Vorprodukte und Fertigwaren von uns anfallen. Ne? Und da kann ich gleich auch nochmal drauf eingehen. Was wir natürlich dann bei uns tun, ne? Also jetzt hattest du Logistik genannt, ne? Und das kann sowohl Scope 1 sein zum gewissen Grad, da gebe ich jetzt ein Beispiel, als auch dann Scope 2 und 3. Wenn ich über das, was wir direkt kontrollieren, nachdenke, wir haben auf unserem größten Logistikcenter hier in Europa haben wir Solarpaneele installiert. Da haben wir eine ordentliche siebenstellige Summe investiert und sind dadurch in der Lage, halt den Primärstromverbrauch des Gebäudes halt signifikant zu reduzieren, der ganzen Anlage. Ne? Also das ist jetzt was wir direkt beeinflussen können. Das machen wir. Der Konsument, der das oder der Zuhörer, der das selbst mal gemacht hat, der weiß, da gibt's keinen schnellen Payback. Ne? Also das ist jetzt nichts, was man als starken Business Case macht, sondern das haben wir einfach gemacht, weil wir es für sinnvoll gehalten haben. Das, was wir dann in der Logistik des Weiteren tun, ist, dass wir natürlich versuchen, möglichst ressourcenschonend Dinge zu transportieren. Ne? Und da geht's dann für alle, die aus Asien importieren, immer darum, was packe ich aufs Schiff? Denn das ist mit Abstand der CO2-schonendste Weg, ein Produkt aus Asien, wo wir immer noch 80% unseres Wertes herbekommen, nach Europa zu transportieren, im Vergleich zu Fliegen. Fliegen ist der absolute Killer. Ne? Wenn du also Dinge mit dem Flugzeug aus den fertigenden Ländern nach Europa bringst oder auch in die USA, dann ist das Schlimmste, was du tun kannst. Und dementsprechend arbeiten wir sehr intensiv daran, den sogenannten Air Freight Share drastisch nach unten zu bringen. Und das hat in den letzten paar Jahren ganz gut funktioniert. Es kommt manchmal ein bisschen darauf an, inwieweit du dann Verwerfung hast, wenn du eine Suezkrise hast und auf einmal alle Schiffe stillstehen, dann wirst du teilweise, also Suezkanalkrise, wo dann der Frachter da den Kanal blockiert hat, ne, dann denken natürlich alle darüber nach, dass man doch mal irgendwann wieder was fliegen muss. Das ist jetzt ein anderer Bereich. Dann hast du Verpackungen angesprochen. Da geht es dann natürlich darum, wenn du Umverpackungen hast, also Kartons, die sollten idealerweise 100% aus recyceltem Kartonmaterial bestehen, das ist bei uns der Fall. Dann geht es darum, kannst du Umverpackungen, die du nicht vermeiden kannst, also sprich eine Umverpackung für ein einzelnes Produkt, früher waren das klassischerweise PE-Beutel, kannst du die ersetzen, entweder durch ein Rezyklat, was wir getan haben, oder kannst du sie teilweise selbst komplett vermeiden oder vielleicht Papier nutzen, anstatt Kunststoff, um ein Produkt zu verpacken. Das sind alles Dinge, mit denen wir uns natürlich auch auseinandergesetzt haben. Also da sehr stark zum Thema Logistik und auch Verpackung. Wie gesagt, der größte Anteil der Arbeit geht allerdings darauf, diese Scope-3-Emissionen zu reduzieren. Und da ist der primäre Treiber, da gibt es eine ganze Reihe von Treibern, aber der primäre Treiber ist vor allen Dingen der Energiemix, mit dem unsere Lieferanten arbeiten. Also inwieweit die halt kohlebasierte Energie verwenden oder halt Energie, die auf Renewable-Quellen aufsetzt. Das ist ein Thema, an dem wir sehr intensiv dann mit unseren Partnern gemeinsam dran arbeiten. Da übt dann die ganze Branche auch einen gewissen Druck aus. Dann geht es wiederum darum, natürlich, welche Art von Material wir verwenden. Wie gesagt, wie viel von unserem PE oder PET ein Rezyklat ist versus neues Material. Und da sind wir halt relativ weit gekommen in den letzten paar Jahren. Dann geht es um viele verschiedene andere Dinge. Was ich noch erwähnen möchte, und das ist, glaube ich, auch wichtig für die Zuhörer hier zu verstehen, es gibt immer noch einen Hebel, der sehr stark bei Konsumentinnen und Konsumenten liegt, den CO2-Footprint dieser Produkte zu beeinflussen. Das ist die Art und Weise, wie die Produkte genutzt und gewaschen werden. Ne? Mhm. Das darf man nicht vergessen. Also es macht einen Riesenunterschied, ob man ein Produkt ständig auf 60 oder 90 Grad wäscht oder halt auf 30. Ja? Wie oft man das wäscht. Trockner ist nicht unbedingt das Beste, oder Dinge zum Trocknen nicht auf die Stange zu hängen, sondern in einen Trockner zu werfen, ist nicht unbedingt das Ressourcenschonendste, was man machen kann. Ne? Also da hat jeder bei sich auch noch ein gehöriges Maß an Einfluss, das man ausüben kann, um ein Produkt in seiner gesamten Verwertungskette möglichst ressourcenschonend zu halten oder CO2-arm zu halten.
Aber es ist auch tatsächlich auch für den Fachhandel wichtig, so, und wie ich das so mitbekomme, die Kolleginnen aus dem Fachhandel sind ja da auch tatsächlich gut geschult drin, das dann beim Verkaufsgespräch auch den Konsumentinnen und Konsumenten halt weiterzugeben, dass Waschen hier eine entscheidende Rolle spielt. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Also gerade bei Wolle, und da haben wir letztes Mal haben wir auch nochmal eine Folge zu Wolle gemacht, auch als Isolationsmaterial, haben wir auch nochmal Pflegetipps gegeben. Hört da auf jeden Fall auch noch mal rein, weil das auch diese Trockner-Tennisball-Geschichte und so weiter, da gibt es auf jeden Fall Mythen. Ich sage direkt mal Tennisbälle nicht, ja, weil das überall auch im Internet noch kursiert. So. Also hört da auf jeden Fall noch mal rein und lest genau nach die Produkte. Und das, da gebe ich Heiko recht, je länger ein Produkt lebt, desto nachhaltiger ist es am Ende. Ne? Genau. Ich würde gerne von dir noch wissen, auf was sich der Fachhandel freuen kann in Zukunft bei Mammut und worauf man sich weiter verlassen kann. Vielleicht kannst du so ein bisschen einen Ausblick geben, was kommt auf den Fachhandel und im Endeffekt auch auf die Käuferinnen und Käufer zu.
Ja, ich glaube, also man kann sich natürlich weiterhin verlassen erstmal auf all das, wofür wir seit 163 Jahren stehen. Ne? Wir werden weiter daran arbeiten, Leute sicher, warm und trocken zu halten und dabei gut aussehen zu lassen. Ja, das wird sich nicht ändern, und da eine hohe Preis-Leistung zu bieten. Was man sicherlich, oder worauf ich mich persönlich freue und ich auch glaube, dass sich der Fachhandel freuen kann, ist, dass wir auf der einen Seite jetzt, wenn ich unser Sortiment anschaue, viel Energie darauf verwendet haben, unser Schuhprogramm zu stärken. Ja, also die Leute kennen uns natürlich historisch wahrscheinlich sehr stark für Bergstiefel, für klassische Wanderschuhe und. Da kommen wir jetzt dieses Frühjahr, das ist jetzt bereits im Markt befindlich, mit einer deutlich überarbeiteten Wanderkollektion heraus, die also deutlich jünger aussieht, deutlich leichter ist, auch vom Tragekomfort leichter und gut zu tragen, als das, was man so historisch von traditionellen Wanderschuhen kommt. Also Energy ist da ein Modell, das ich vielen Leuten ans Herz legen kann. Wir kommen nächstes Jahr mit einer komplett überarbeiteten Trailrunning-Kollektion raus, was alles Produkte sind, die es Leuten ermöglichen, in den Bergen schnell unterwegs zu sein, mit sicherem Tritt, aber dabei auch noch einfach einen schlanken Fuß zu machen, nämlich gut auszusehen. Also da freue ich mich sehr, sehr drauf. Und des Weiteren würde ich sagen, freue ich mich sehr stark auf überarbeitete Produkte, nicht einzelne, sondern in vielen Bereichen, wo wir gesagt haben, wir wollen eigentlich auch schauen, dass wir die Präferenzen von jüngeren Konsumenten ein bisschen aufgreifen. Viele Kunden wissen ja, dass Mammutprodukte historisch sehr stark athletisch geschnitten sind, weil wir sie konstruiert haben für Leute, die damit im Berg unterwegs sind, teilweise klettern müssen, dann ist es oft etwas enger geschnitten. Das haben wir uns jetzt pro Produkt nochmal genau angeschaut. Und da, wo die Nutzung dieses Produkts vielleicht nicht immer klassisch athletisch ist, haben wir gesagt, jüngere Konsumentinnen möchten das gerne etwas weiter haben. Dem tragen wir Rechnung, haben da unsere Fits nochmal substanziell überarbeitet. Das werden die Konsumentinnen und Konsumenten sehen. Die Leute mögen es halt heutzutage etwas weiter. Und das respektieren wir natürlich auch. Machen wir nicht überall, aber bei den Produkten, die nicht den rein athletischen Use haben. Und ich freue mich wahnsinnig natürlich jetzt im Herbst auf die neue Eiger-Kollektion, wie ich eben schon angesprochen habe, 30-jähriges Jubiläum, die sechste Generation, das wird einfach richtig, richtig gut.
Okay, Heiko, wir sind mit unserer Zeit am Ende. Ich danke dir für deine Zeit und für die Insights zu allem, was rund um Mammut passiert, und auch den kleinen Ausblick. Folgt uns gerne liebe Zuhörer und Zuhörer, dann bekommt ihr weiter so spannende Insights zu allem, was gerade in der Outdoor-Branche und Sportbranche passiert, materialbezogen. Es werden Verkaufstipps dabei sein, sodass ihr euch auf der Fläche auch sicherer bewegen könnt und mit halt vielleicht auch spannenden Infos den potenziellen Käuferinnen und Käufer entgegentreten könnt. Also insofern bleibt weiter dran. Wenn ihr Fragen haben solltet oder Anregungen, dann schreibt uns auch gerne an unter green.vision@sport2000.de. Ja, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Bevor ich aufhöre, an dieser Stelle vielleicht noch einen Anspieltipp, vor allem, weil wir mit Musik gestartet sind. Ich würde das letzte Album von Pearl Jam, Dark Matter, empfehlen. Heiko, was sagst du?
Absolut.
Daumen hoch sehe ich. Ja, es ist wirklich eine Reminiszenz an die 90er. Ich finde es sehr gelungen und wieder so ein Schritt zurück für die Band. Wir gehen jetzt in diesen Sonnentag und vielleicht höre ich das jetzt auch nochmal auf dem Weg durch meinen Wald. Einen kleinen Waldspaziergang werde ich an das Gespräch anschließen. Heiko, dir alles Gute und wir hören und sehen uns an anderer Stelle.
Danke,
Ralf. Macht's gut und tschüss.